Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Und die beginnen heute mit einem Amerikaner in Kiew. Unser Überblick. US-Vizepräsident Biden verspricht der Führung in Kiew Unterstützung. Außerdem Wirtschaftsminister Gabriel wirbt in China für deutsche Umwelttechnik und deutsche Computeranimationen erobern Hollywood-Filme. Wenn die Amerikaner ihren Vizepräsidenten in die strauchelnde Ukraine schicken, dann ist das mehr als eine Geste unter Freunden. Gut, Joe Biden bringt längst nicht so viel Geld mit, wie von den Ukrainern erhofft. Die versprochenen 50 Millionen Dollar und ein paar Funkgeräte obendrauf nannte Biden selbst nur eine Anzahlung. Den Amerikanern geht es vielmehr um den politischen Preis, mit dem sie den Russen drohen. Wenn Moskau, wie Washington es zu wissen glaubt, weiterhin aktiv den Osten der Ukraine destabilisiert, dann wird es dafür bitter bezahlen, mit vollkommener Isolation. Während Biden also mit Botschaften und Barem nach Kiew reiste, warten auf dem dortigen Maidanplatz noch immer einige auf die Ankunft der Demokratie. Birgit Firnig berichtet.
Joe Biden in Kiew, auch hier auf dem Maidan heute das Thema des Tages. Früher haben sie zusammen an den Barrikaden gestanden und für mehr Demokratie gekämpft. Jetzt treffen sie sich, um zusammen die Abendnachrichten des ukrainischen Fernsehens zu schauen. Jewgeni hatte die Proteste der Studenten Anfang des Jahres organisiert. Jetzt kommt er immer wieder her, um sich mit seinen früheren Mitstreitern auszutauschen. Die politische Lage in der Ukraine macht ihn nervös. Wir waren schon immer ein Spielball zwischen Ost und West. Doch jetzt, wo die Ukraine so schwach ist und Russland so stark, war es an der Zeit, dass die USA uns ihre Unterstützung zeigen. Die Ukraine ist mittlerweile wichtiger als der Nahe Osten. Ein Pulverfass. Eine Geste, die längst überfällig war, so die drei Maidan-Aktivisten. Doch an seiner Entschlossenheit blieb kein Zweifel. Der amerikanische Vizepräsident war gekommen, um der angeschlagenen ukrainischen Übergangsregierung den Rücken zu stärken. Washington stehe an der Seite der Ukraine, so Biden. Und während er seinen Katalog an Mitbringseln verlas, klebten die Abgeordneten an seinen Lippen. Darunter auch Vitali Klitschko. Ein Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Dollar, Militärgüter, darunter Funkgeräte und Fahrzeuge, aber keine Waffen. Man wolle der Ukraine helfen, sich unabhängig von Russland zu machen, so Biden. Nach mir werden weitere Teams in die Ukraine kommen, um die Wirtschaft langfristig zu verbessern, damit kein Land, und damit meine ich Russland, Energie als politisches Druckmittel nutzen kann und die Ukraine unter Druck setzt. Außerdem hätten die Amerikaner Beweise, dass sich unter den prorussischen Milizen in der Ostukraine Russen befänden, erklärte Biden. Die Amerikaner veröffentlichten dazu gestern diese Bilder. Er warnte Russland, dass die Zeit ablaufe. Eine perfekte Vorlage für Ministerpräsident Jatsenyuk, der erleichtert über den Schulterschluss mit den USA schien. Russland versucht, die Wahlen in der Ukraine zu sabotieren, indem es im Osten des Landes Unruhe stiftet. Wir werden uns dagegen wehren mit einem weiteren Antiterroreinsatz. Ein Handschlag, der eine Regierung stützen soll, die mit dem Rücken zur Wand steht. Eine starke Geste gegenüber einem schwachen Partner, meint Jewgeni. Ein Auftritt, der im Osten der Ukraine sicher auf Kritik stößt, befürchtet er, oder gar als Provokation verstanden werden könnte. Denn dieser Besuch bestätige einmal mehr die Vorurteile, dass es sich hier um eine Regierung von Washingtons Gnaden handle.
Tja, also für die Regierung in Kiew war der Biden-Besuch heute also eine Rückenstärkung. Aber wie sehen das die Menschen im prorussischen Osten der Ukraine? Fragen wir Goline Attai in Danetsk. Goline, wir haben es gehört, in Kiew wird bereits spekuliert, dass die amerikanische Geste im Osten nur als Provokation verstanden wird. Ist das so?
Karin, bei den fanatisch Aufgeheizten ganz sicherlich. Das bestätigt alle Vorurteile über die sogenannte Kiewer Junta. Aber die meisten Bürger, denen ich heute begegnet bin, die haben nicht über Biden gesprochen, die haben über interne Probleme gesprochen. Sie fühlen sich alleingelassen von Kiew. Sie fragen sich, warum ihre Polizei keine eindeutigen Befehle und Strategien aus Kiew bekommt, wenn sie bewaffneten Besatzern gegenüberstehen. Sie fragen sich, warum ihre Wirtschaft darbt, und sie haben Angst vor Racheaktionen, die von den bewaffneten Milizen, von den Besatzern hier angekündigt worden sind. Heute in Slawiansk ist eine Leiche mit Folterspuren aufgefunden worden, und zwar die Leiche eines Lokalpolitikers, der eindeutig Sympathien hatte für die Regierung in Kiew. Und derzeit sitzt auch ein amerikanischer Journalist in Slawiansk in Gewahrsam der Milizen. Das sind auch alles Gründe gewesen, warum Übergangspräsident Turchinow heute von der Wiederaufnahme der Antiterroroperation gesprochen hat. Und im Gespräch mit den Bürgern, da haben viele mir auch erzählt, dass sie wirklich auch Hinweise haben, dass die Bewaffneten mit russischer Hilfe gekommen sind, dass sich aber unter ihnen mittlerweile zahlreiche Einheimische befinden und auch viele Einheimische mit krimineller Vergangenheit. Und wir haben es gerade gehört, die Amerikaner haben gestern auch Fotobeweise vorgelegt über Russlands Rolle in der Ostukraine. Aber ganz eindeutig sind diese Belege nicht.
Und die Amerikaner sind ja nicht, das muss man auch mal sagen, in einer vermittelnden Rolle, sondern ergreifen ganz klar Partei in diesem Konflikt. Deswegen kommen wir von der Ukraine, vielen Dank, Goline, jetzt nach Washington zu Tina Hassel. Tina, warum fährt die Regierung Obama jetzt einen deutlich härteren Kurs gegen Russland?
Nun, es ist ein ganz klares Signal, dass Washington, dass die Obama-Regierung nicht mehr auf Dialog mit Putin setzt. Zu groß ist die Verstimmung hier und zu groß ist auch das Misstrauen. Obama möchte Putin jetzt klare Grenzen setzen, Containment statt Dialog. Deshalb erwarten viele hier auch schon in der kommenden Woche neue, härtere Sanktionen gegenüber Russland. Und man muss sich klar machen, Außenpolitik ist in Amerika auch immer Innenpolitik und umso mehr in einem wichtigen Wahljahr, wo der Kongress neu gewählt wird, die Demokraten in der Defensive sind. McCain, ein wichtiger Republikaner, hatte heute noch mal wieder Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Die hatte Vizepräsident Biden nicht im Gepäck. Dafür hat er verbal scharf geschossen.
Aber diese neue Härte könnte ja die bislang breite Front des Westens gegen Putin spalten, denn die Europäer sind deutlich zögerlicher mit Sanktionen.
Ja, und Washington hat bis jetzt interessanterweise immer darauf geachtet, zumindest nach außen keinen Dissens zwischen Europa und Amerika erkennen zu lassen, denn das würde ja nur in die Hände von Putin spielen. Aber man hat auch von Anfang an die Sorge geäußert, Europa könnte eben wegen der größeren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu lange auf Dialog setzen, auch wenn die andere Seite gar nicht mehr gesprächsbereit ist. Und genau das unterstellt jetzt Washington. Man kann also sagen, USA versuchen jetzt Druck auf Europa auszuüben oder etwas freundlicher ausgedrückt vorzupreschen und zu hoffen, dass die Europäer aufspringen auf diesen Zug.
Tina Hassel, danke nach Washington. Nun zerren an den Europäern derzeit nicht nur äußere Kräfte. Die Europäische Union sieht sich vor der Europawahl am 25. Mai auch von innen bedroht. Jedenfalls wirkt es langsam bedrohlich, dass immer mehr rechtspopulistische Parteien in immer mehr Ländern erstarken. Was völlig grotesk ist, denn es haben ausgerechnet die Parteien gute Chancen, die Europa beschimpfen oder teilweise sogar abschaffen wollen. Schauen wir uns das mal genauer an. Im europäischen Herzland Frankreich könnte der rechtsextreme Front National sogar stärkste Partei werden. In Umfragen liegt der Front National bei etwa 24%. In Österreich sagen Prognosen der rechtspopulistischen FPÖ gut 20% voraus. Auch im Norden Europas wächst die Anhängerschaft der Rechten. Der Partei Die Wahren Finnen werden um die 17% vorhergesagt. In den einst liberalen Niederlanden könnte die PVV unter Rechtspopulist Geert Wilders bis zu 20% erreichen. Und in Großbritannien liegt die europakritische UKIP, die den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU fordert, bei enormen 26%. Dabei sitzen die Antieuropäer in Großbritannien noch nicht einmal im britischen Parlament, aber sie treiben die etablierten Parteien gerade vor sich her, mit dumpfen Parolen und Plakaten wie diesen, vor allem gegen Brüssel. Warum die UKIP in Großbritannien derart viele Menschen für sich gewinnen kann, das hat Frank Jahn für uns in Sheffield erkundet.
Nigel Farage hat Spaß am Zündeln. Die britische Flagge brennt auf dem Wahlplakat seiner UKIP-Partei und dahinter steckt die EU. Holt die Kontrolle zurück, fordert seine UK Independence Partei, zu Deutsch Unabhängigkeitspartei. Genug ist genug. Wir wollen unser Land selbst regieren, eigene Gesetze und unsere Grenzen kontrollieren. Als Bulldozer gegen Brüssel geriert sich Farage. Seit Jahren schießt er als Abgeordneter im EU-Parlament quer. Ratspräsident Van Rompuy war auch schon Ziel der Attacken. Sie haben das Charisma eines Wischmops und die Erscheinung eines kleinen Bankangestellten. Wer sind Sie eigentlich, frage ich. Wer hat Sie überhaupt gewählt? Die Tiraden sind Hits im Internet mit Millionen Klicks. Die Begeisterung der Briten zeigt sich auch an der Wahlurne. UKIP regiert in etlichen Kommunen mit. Zum Europawahlauftakt in Sheffield sehen Prognosen UKIP landesweit auf Platz 2 nach Labour. Für mich war es früher Tony Blair und Labour, vor UKIP. Aber das ist lange her. Was hat sie umgestimmt? Die Einwanderung. Wir haben genug von der Europadiktatur. Die Briten sollen sich endlich wieder selbst regieren. Mit einem Pint in der Hand gibt sich Farage als Mann des Volkes. Auf den UKIP-Plakaten bettelt ein Bauarbeiter, weil Osteuropäer angeblich die Jobs wegnehmen. EU-Politik bei der Arbeit steht da. Tatsächlich sinkt die Arbeitslosigkeit, aber Fremdenfeindlichkeit bedient die Existenzängste vieler. Es gibt eine Wählerwanderung von den großen Parteien zu UKIP. Das liegt auch daran, dass sich Leute von den traditionellen Parteien mit ihren Problemen nicht ernst genommen fühlen. UKIP bietet sich als Alternative an, mit dem Protestpartei-Image. Im Parlament in London hat UKIP noch keinen Sitz, beeinflusst aber die Staatspolitik. Ihr größter Sieg? Die regierenden Konservativen und ihr Premier Cameron versprechen ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft nach der nächsten nationalen Wahl. Cameron nennt Farage einen Extremisten. Ignorieren kann er ihn nicht. UKIP will einfach nur weglaufen, attackiert der Premier UKIPs Anti-Europa-Kurs. Die Partei, die echten Wandel anbietet, die gegen den Sozialhilfetourismus angeht, die sagt, behalten wir die Kontrolle über unsere Grenzen, das ist die Partei der Konservativen. UKIP liegt in Umfragen für die Europawahl schon vor den Konservativen. Der Aufwind könnte Farage nächstes Jahr sogar ins britische Parlament tragen. Wir können ein Erdbeben in der britischen Politik auslösen, sagt er. Das Erdbeben brächte die Briten dem EU-Austritt näher. Die Erschütterungen treffen Europa. Dem Bulldozer Farage wäre das gerade recht.
Zurück nach Deutschland. Der Vorstoß von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Albig für eine pauschale Straßenreparaturabgabe, man könnte es auch einfach Maut nennen, stößt auf breiten Widerstand. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Susanne Daubner.
Klare Absagen zu Albigs Vorschlag kamen sowohl von der Union als auch aus den eigenen Reihen. SPD-Chef Gabriel stellte klar, dass sich im Koalitionsvertrag zu dieser Sonderabgabe für Autofahrer nichts finde.
Marode Brücken und Straßen, wohin man schaut. Jahrzehntelanger Reparaturstau hat zu unübersehbarem Handlungsbedarf geführt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig schlug deshalb pünktlich zu Ostern eine zusätzliche Abgabe von 100 Euro jährlich pro Autofahrer vor.
Dann lasst uns noch einmal eine Kraftanstrengung machen. Mit der Größenordnung der deutschen Einheit. Und in 15 Jahren haben wir Straßen, die wieder Weltstandard entsprechen.
Für den Koalitionspartner im Bund, die Union, sind zusätzliche Belastungen allerdings ausgeschlossen.
Das ist nichts, was ernsthaft zu diskutieren wäre, wenn er das für Schleswig-Holstein macht, um die Bürger in Schleswig-Holstein einseitig zu belasten. Kann er das gerne nochmal vertiefen, aber das ist keine Idee, die irgendwo eine Rolle spielen wird oder die wir weiter vertiefend diskutieren werden.
Auch die Grünen können sich für den Vorschlag eines Reparaturfonds nicht erwärmen. Und selbst Albigs eigene Partei, die SPD, sieht mit Blick auf den Koalitionsvertrag keinen Handlungsbedarf.
Die Steuereinnahmen haben im März kräftig zugelegt. Mehr als 55 Milliarden Euro flossen in die Staatskassen. Dem Bundesfinanzministerium zufolge haben Bund und Länder 7,2% mehr als im März vergangenen Jahres eingenommen. Zur Begründung hieß es, unter anderem habe der vergleichsweise milde Winter zu dem Ergebnis beigetragen. Überdurchschnittlich stiegen die reinen Ländersteuern. Hier übertraf der Märzwert das Vorjahresniveau um knapp 23%. Jeder vierte Abgeordnete im Bundestag geht neben seinem Mandat einer Nebentätigkeit nach. Das ergibt eine Untersuchung der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall. Von den 151 Abgeordneten mit Nebeneinkünften kommen demnach 97 aus der Union, 37 aus der SPD, 10 aus der Linkspartei und 7 von den Grünen. Die Nebentätigkeiten und Einkünfte der Abgeordneten sind im Internet veröffentlicht. Die Börsendaten. Der DAX schloss im Plus bei 9.600 Punkten. Der Dow Jones ging mit 16.514 Zählern aus dem Handel. An der Börse stand heute die Pharmabranche im Mittelpunkt. Hier ist der Konzern Pfizer auf Expansionskurs. Mehr dazu aus der Frankfurter Börse von Markus Gürne.
Das US-Unternehmen Pfizer, bekannt geworden vor allem durch das Potenzmittel Viagra, liebäugelt damit, den britischen Konkurrenten AstraZeneca zu übernehmen. Das Übernahmeangebot liegt offenbar bei 100 Milliarden Dollar. Ein stolzer Preis und mehr als die 80 Milliarden, mit denen das Unternehmen derzeit bewertet wird. Der Aktienkurs geht dank der Avancen von Pfizer um 5,1% in die Höhe auf nun 48,10 €. Aber noch widerstehen die Briten dem Angebot. Auch bei Pfizer steigt der Kurs. Plus 3,3% auf 22,63 €. Die Übernahme würde viel Geld kosten, könnte aber lohnend sein. Denn beide Unternehmen leiden unter Nachahmerprodukten. Sobald das Patent eines bestimmten Medikamentes ausläuft, dürfen andere Firmen das Produkt nachmachen. In der Pharmabranche brodelt es. Auch das Schweizer Unternehmen Novartis stellt sich neu auf und wird durch Zu- und Verkäufe den Konzern umbauen.
In China ist der Umweltschutz jetzt Staatsdoktrin. Das ist kein Witz. Die chinesische Staatsführung erklärte der Umweltverschmutzung im März diesen Jahres offiziell den Krieg. Was nichts mit plötzlich entdeckter Sorge ums Weltklima zu tun hat, sondern mit Bildern wie diesem aus Shanghai. Die meist mit Kohle betriebene Schwerindustrie pustet so viel CO2 aus den Schloten, dass manche Wissenschaftler Chinas versmogte Städte bereits als fast schon unbewohnbar für menschliche Wesen einstufen. Damit aber diese menschlichen Wesen genauso wenig krank werden wie die im Riesenreich immer noch so gesunde Wirtschaft, setzt die Regierung nun auf den Rat der derzeitigen Spezialisten in Sachen Energiewende. Zum einen auf den deutschen Energie- und Wirtschaftsminister, der sich zurzeit in China aufhält, und auf deutsches Know-how, wie Mario Schmidt berichtet.
Er hat sich einen Traum erfüllt. Manager Chu hat in Peking eine energieeffiziente Fabrik gebaut. Erdwärme, Solaranlage, alles lichtdurchflutet, die Lampen sind meistens aus. Der Ingenieur hat in Deutschland studiert und seine Leidenschaft für den Umweltschutz mitgebracht. Das Werk eines deutschen Pumpenherstellers wird nun regelmäßig von Chinesen besucht, die sich hier etwas abgucken wollen.
Peking ist bekannt für schlechte Luft. Qualität und das Bewusstsein, was zu tun für Umweltschutz, ist sehr, sehr verstärkt.
Denn in der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit. Im Dauersmog der Hauptstadt richten sich die Blicke dabei auch auf Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Gabriel bei Ministerpräsident Li Keqiang. Statt Wirtschaftsaufschwung um jeden Preis setzt China nun auf energieeffizientes Wachstum und will dabei auch mit Hilfe der deutschen Wirtschaft vorankommen.
Die Umsetzung in einem Land wie China ist natürlich schwierig. Es ist ja keine Kommandowirtschaft, wo Peking sozusagen bis in die letzte Provinz hinein alles sofort umsetzen kann, sondern es wird große Widerstände geben. Trotzdem finde ich es ausgesprochen mutig, dass die chinesische Regierung mit so viel Engagement diese Veränderung ihrer Politik vornehmen will.
Das Reformvorhaben ist so gigantisch wie das Energiesparpotenzial allein im Bausektor. In China wird alle 2 Jahre die Wohnfläche von ganz Deutschland neu gebaut, doch meist nach alten Vorschriften. Deutschland berät China bereits bei modernen Baustandards. Es gibt Pilotprojekte, doch im Gesamtmarkt fallen sie bislang kaum auf.
Wir erleben, dass gerade in den letzten 2 Jahren eine massive Dynamik eingesetzt hat. Und zwar nicht nur von der Regierungsseite, sondern auch von Immobilienunternehmen, die mit neuen Standards arbeiten wollen, weil es auch in der Bevölkerung, also auf dem Markt, nachgefragt wird.
China empfängt freundlich und zeigt am Rande der offiziellen Termine auch sein anderes Gesicht. Eine Begegnung Gabriels mit Chinas bekanntestem Bürgerrechtsanwalt Mo Xiaoping versucht die Regierung zu verhindern. Ein Affront. Sein Thema ist die Energieeffizienz und da glaubt Manager Chu, dass Deutschland beim Umbau der chinesischen Wirtschaft eine große Rolle spielen kann.
Deutschland ist ein Vorbild für Chinesen, sowohl Made in Germany, also auch die Umweltbewusstsein ist immer ein sehr, sehr gutes Vorbild.
Wer noch nicht da sei, sollte auch in China produzieren, rät Manager Chu. Denn nur wer vor Ort sei, könne günstig und schnell genug liefern, um sich auf dem dynamischen Markt langfristig behaupten zu können.
Deutschland will also enger mit China zusammenarbeiten. Welche Chancen in Gabriels Besuch liegen, aber auch welche Herausforderungen? Dazu ein Kommentar von Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk.
Ja, es stimmt. China will von deutscher Technologie profitieren, gerade wenn es um neue Umwelttechniken geht. Und das Land kann sich inzwischen auch die teureren Verfahren leisten, die deutsche Unternehmen anbieten. Made in Germany hat in China einen richtig guten Klang. Da winken lukrative Geschäfte, verbunden mit dem schönen Gefühl, was Gutes zu tun. Für den Umweltschutz in China und damit auch für das globale Klima. Aber wie schnell das gegenseitige Beteuern, wie wichtig beide Länder füreinander sind, an Grenzen kommt, das hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel heute auch zu spüren bekommen. Ein Treffen mit einem Oppositionellen versuchten die chinesischen Behörden zu verhindern. Beide Länder wollen etwas voneinander. Beide sehen Chancen in der Kooperation. Warum also nicht vehementer Dinge von China einfordern, die dem sozialdemokratischen Minister gut zu Gesicht stehen würden? Und zwar nicht nur bessere Bedingungen für deutsche Investoren, sondern auch mehr Kritikfähigkeit. Derzeit lässt China offene Kritik aus der Bevölkerung an Umweltsünden in einem gewissen Umfang zu, solange es den Regierungsinteressen nutzt. Doch sobald jemand Kritiker organisieren könnte, schreitet der Apparat ein. Das zeigt meiner Ansicht nach auch die Grenzen von wirtschaftlichen Beziehungen mit China. Die sind für deutsche Unternehmen nur so lange gewinnbringend, wie es China genehm ist. Trotzdem sollten weder Politik noch Wirtschaft müde werden, auch andere Reformen einzufordern. Und nicht nur die begrüßen, die gerade wunderbar zu den Wirtschaftsinteressen passen. Ich hoffe, dass hinter den Kulissen mehr Klartext gesprochen wird, als es in der Öffentlichkeit möglich zu sein scheint.
Claudia Buckenmeier kommentierte. In New York hat heute ein Berufungsgericht entschieden, dass die US-Regierung Details zu Kampfdrohneneinsätzen veröffentlichen muss. Damit gaben die Richter einer Klage der New York Times statt. Mehr dazu noch einmal mit Susanne Daubner.
Die Zeitung und zwei ihrer Journalisten hatten auf ein Gesetz verwiesen, das US-Behörden und Regierungseinrichtungen zu umfangreichen Auskünften über Akten und Aufzeichnungen verpflichtet. Konkret ging es in der Klage um Unterlagen zu einem Fall aus dem Jahr 2011. Damals hatte eine Drohne im Jemen einen radikal-islamischen Geistlichen mit US-Pass getötet. 6 Tage nach dem Fährunglück vor der südkoreanischen Küste dringen Taucher immer weiter in das Wrack vor. Sie durchsuchten trotz schlechter Sicht unter Wasser weitere Kabinen auf dem Schiff. Bislang wurden mehr als 120 Tote geborgen. Etwa 180 Menschen gelten weiter als vermisst, viele von ihnen Schüler. Es gibt aber kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist weiterhin unklar. Die nepalesische Regierung hat nach dem Lawinenunglück am Mount Everest einen Hilfsfonds für lokale Bergführer eingerichtet. Die Sherpas hatten gedroht, andernfalls keine Touren mehr zu begleiten. Bei dem Unglück am Freitag waren 16 einheimische Bergführer ums Leben gekommen. Ob die Sherpas in dieser Saison noch Expeditionen begleiten werden, ist offen. Bislang haben sie noch keine gemeinschaftliche Entscheidung gefällt. In Mexiko-Stadt haben sich tausende Menschen mit einer Trauerfeier vom kolumbianischen Schriftsteller Gabriel García Márquez verabschiedet. Für die Zeremonie wurde die Urne im Palast der schönen Künste aufgestellt. Der Autor von 100 Jahre Einsamkeit und die Liebe in den Zeiten der Cholera war am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben.
Es war das Jahr 1997, da sank die Titanic. Jedenfalls im Kino, im gleichnamigen Film. Allein in Deutschland wurden 18 Millionen Zuschauer Augenzeugen dieses gigantischen Untergangs, der am Computer entstanden war. Für diese visuellen Effekte gab es im Jahr darauf den Oscar. Der hätte auch diesen Gesellen hier geschmückt, doch Gollum konnte die Trophäe nicht entgegennehmen. Der Kerl ist nämlich ebenfalls ein reines Computerwesen. Kleiner Trost für ihn, alle drei Herr-der-Ringe-Filme gewannen auch den Oscar für visuelle Effekte. Und dieser Typ hier, der könnte im kommenden Jahr dran sein. The Amazing Spider-Man, den man besser nur schwindelfrei genießen sollte. Seit Donnerstag saust der Superheld an virtuellen Spinnenfäden auch durch unsere Kinos. Die Animation von Figuren, von Landschaften, Bauwerken oder gar ganzen Welten wird immer perfekter. Und die, die dafür sorgen, treffen sich heute auf einer internationalen Konferenz in Stuttgart. Und da war auch Thomas Denzel.
Ob Rebellion der Affen oder Einstürzen des Menschheitserbe. Ob Kampf gegen Dämonen oder das Ende des Reichstags. Echt oder nicht? Manchmal stellt sich diese Frage nicht. Ist doch klar, hier hat sich jemand die Realität zurechtgebogen oder eine Traumwelt völlig neu erschaffen. Visuelle Effekte aus dem Computer, die können aber auch so aussehen. Ist das nicht einfach Washington DC? Was also wurde hier künstlich erschaffen? Nun, schlicht alles, denn nichts ist hier echt. Eine Szene aus Roland Emmerichs White House Down. Für einen realen Dreh in der Sicherheitszone über dem Weißen Haus gab's keine Genehmigung. Neu erschaffen, was längst existiert, auch das kann ein Auftrag an die Effektexperten sein.
Viele Leuten haben wir gesagt, die ersten 6 Minuten sind von uns, bei uns im Rechner entstanden. Und keiner hat gesagt so, ah, ich erinnere mich genau, da war so ein Helikopter und da war so ein bisschen, na, man war sich nicht ganz sicher, ob das jetzt real war oder nicht, sondern jeder sagt so, wo war diese Sequenz? Am Anfang, da wo die Titel drauf waren, das war doch echt. Und dann haben wir es eigentlich richtig gemacht.
Das virtuelle Washington ist auf der anderen Seite des Atlantiks entstanden, in den Stuttgarter Lux-Studios. Immer detailgenauer, immer realistischer, das ist hier der Ehrgeiz. Und doch, der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten sieht so aus.
Es ist die wahre Liebe!
Walt Disneys Eiskönigin. Auch hier eine beeindruckende künstliche Welt, aber eine, die näher ist am klassischen animierten Zeichentrick. Vielleicht das Geheimnis des Erfolgs, auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung der Macher.
Du hättest mich fast in Brand gesteckt,
aber es hat funktioniert.
As you can see, our characters are pretty caricatured.
Unsere Charaktere sind hübsch, sagt Mohit Kalyanpur von den Disney-Studios. Deshalb wollen wir da keine super realistischen Hautdetails reinmischen mit all den Hautunreinheiten, die wir Menschen ebenso haben. Die ganz Großen der Szene sind auf der FMX in Stuttgart dabei. Auch der Produzent von Avatar und Titanic, John Landau. Test einer neuen Kamera, die er in Avatar 2 verwenden will. Hier verschmelzen Realität und animierte Fantasiewelt schon beim Dreh zu einer Einheit. Wenn man denn die Realität noch einfangen will. Denn auch das zeigt die Messe, natürlich sind künstliche Schauspieler längst kein Problem mehr. Warum also nicht tote Superstars wiederbeleben? Es ist dann immer noch jemand, der nur versucht, so zu spielen, wie zum Beispiel Marilyn Monroe, sagt John Landau wenig begeistert. Aber einen Dirty Harry-Streifen mit Clint Eastwood zu machen, der seine virtuelle 40 Jahre jüngere Version selbst steuert, das wäre schon sehr spannend. Am Ende aber, sagt auch Landau, entscheiden nie Effekte, sondern immer die Story, ob ein Film zum Erfolg werde. Auch wenn es immer wieder Spaß mache, explosiv zu werden.
So, und wozu uns das Wetter in den kommenden Tagen animieren könnte, das verrät uns jetzt Sven Plöger. Sven, welche virtuellen, visuellen oder auch vielleicht ganz realen Effekte dürfen wir erwarten?
Ja, Karen, da freue ich mich übrigens schon den ganzen Tag drauf. Ich habe noch einen realen Effekt. Wir haben einen wunderschönen Zeitraffer, wo man mal sehen kann, wenn man sich der Wolke nähert. Ich mache jetzt einfach Spannungsaufbau. Wo man sehen kann, wenn man sich der Wolke nähert, wie sie denn in die Höhe schießt. Und genau das möchte ich zeigen. Und das ist so eine Gewitterwolke. Hier geht so langsam los. Hier sieht man aus der Nähe schon das Aufquillen. Und jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Und hier sehen Sie, wie es dann wirklich nach oben geht. Dann schießt die rauf bis 12 Kilometer. Bis zur Tropopause und dann ist es am Ende eben ein richtiger Cumulonimbus Capillatus Incus, so heißen ganz einfach die Gewitterwolken. Und Gewitter, das war nämlich genau das Thema, das schauen wir uns mal an und zwar jetzt auf unserem Blitzcomputer, jeder gelbe Punkt ist ein Blitz und Sie haben es gerade hier durchlaufen sehen, von der Lausitz über Berlin, Brandenburg, Teile Mecklenburg, Vorpommerns, Hamburg Richtung Schleswig-Holstein, da waren die kräftigsten Gewitter unterwegs. Jetzt werden die Punkte weniger, die Blitze hören auf. Im Verlauf der kommenden Nacht gibt es dann hier im Norden noch ein paar Regengüsse, vielleicht noch letzte kurze Gewitter. Ansonsten in weiten Teilen Deutschlands wirklich das Auflösen der Wolken. Klarer Himmel, hin und wieder bilden sich allerdings ein paar dichtere Nebelfelder. Die Temperaturen morgen früh für die meisten so 5 bis 10, im Norden unter den Wolken teilweise 11 Grad, Berlin örtlich auch nicht unter 12. Und der morgige Vormittag gestaltet sich dann so, dass wir zwar immer noch im Norden ein paar dichtere Wolken mit ein paar Tropfen haben, sonst ist der Vormittag wieder die freundlichere Phase, schlicht und einfach, weil die Sonne erstmal wieder Gas geben muss, weil es dann wieder zu neuen Quellungen zum Nachmittag kommt. Und dann ist es eben wieder so, dass Schauer und Gewitter stattfinden können, allerdings seltener, als das heute der Fall war. Die Linie hier Niedersachsen, Berlin, Brandenburg wird es wieder geben. Die Eifel, der Schwarzwald, der Alpenrand, das sind die Gegenden, wo das am häufigsten passiert. Und die Temperaturen liegen bei 16 bis 21, teilweise auch bei 23 Grad. Nur hier oben an der Ostsee, 8 bis 10 Grad. Auflandiger Wind ist das Thema, kommt hier aus Nordost, ist frisch, sonst kommt er schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Nur bei Gewittern kann er böig sein. Gucken wir auf die Aussichten zum Schluss. Und was Sie sehen, am Donnerstag wird es im Norden, am Freitag im Norden und Osten ein bisschen ruhiger. Sonst gibt es weitere Schauer und Gewitter bei bis zu 25 Grad. Also Karen, in der Wetterküche sind zunächst mal alle Zutaten mit dabei.
Dafür danke Sven Plöger auch für diese beeindruckende Cumulonimbus Capitalis oder so ähnlich. Ich übe das nochmal. Fehlt noch was Kapitales vom Fußball, das müssen wir noch nachreichen. Da trennten sich im ersten Halbfinal-Hinspiel der Champions League vor wenigen Minuten Atletico Madrid und der FC Chelsea mit 0:0. Und über das Wichtigste im Leben diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren weisen Gästen. Im Nachtmagazin erwartet sie Gabi Bauer um Mitternacht und uns gibt's dann morgen wieder. Bis dahin.